Herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Gesund werden, gesund bleiben. Heute geht es um das Fasten, ein uraltes Heilmittel. Und der Vortrag besteht eben aus zwei Teilen. Und ich möchte mehr Allgemeines darüber auch jetzt zur Einführung bringen. Fastenkliniken sind ja sehr populär geworden und Fasten bedeutet immer Reinigen und auch Regeneration des Körpergewebes. Und es ist auch so, dass 30% unserer Verdauungsenergie dadurch zur Verfügung stehen für den Heilungsprozess und den Regenerationsprozess. Wir haben also drei Dimensionen des Fastens. Und diese drei Dimensionen umfassen also den geistlichen Bereich, den medizinischen und auch den diätetischen Bereich. Also Fasten wird auch von speziellen Fastenärzten durchgeführt oder auch Personen, die sich zum Fastenbegleiter ausbilden haben lassen. Also Fasten ist schon auch eine Sache, die eine gute Kenntnis erfordert, denn beim Fasten können natürlich auch Schwierigkeiten auftreten, vor allem wenn Menschen älter sind. Und deshalb bedarf es auch erfahrener Personen oder eben auch Ärzte, die dazu ausgebildet sind, die dieses Fasten durchführen. Natürlich kann man auch zu Hause fasten. Und das soll ja auch diese Serie zeigen über das Fasten, auch diese praktischen Aspekte, auf was man zu achten hat. Und darüber möchte ich auch heute einiges sagen. Und dann gibt es ja noch verschiedene Gründe, warum Menschen gezwungen sind sozusagen zum Fasten, wenn eben zu wenig Nahrungsmittel da sind. Aber seit tausenden Jahren wird eigentlich aus religiösen Gründen gefastet. Viele Menschen das eben spirituell durchgeführt. Und dann gibt es eben Zeiten, wo Menschen durch das einfach Missernten sind, dass sie zu wenig Nahrung gehabt haben. Aber auch in Kriegszeiten ist das so, dass zu wenig zu essen da ist und es knapp werden könnte. Aber auch bei Naturkatastrophen. Wir wissen, dass überall in dieser Welt ständig irgendetwas passiert und Menschen in Notsituationen kommen. Aber, und das ist jetzt die gute Nachricht, der Mensch kann überleben, weil er die Fähigkeit hat, Nährstoffe zu speichern, um sie im Notfall freizugeben. Und da können wir sehr dankbar sein, dass das von unserem Schöpfer so eingerichtet wurde, damit eben der Mensch nicht in eine Ausnahmesituation kommt. Und wir wissen ja, wenn der Körper unter Zug hat, kann er natürlich auch zusammenbrechen, kollabieren. Aber wie gesagt, es ist wirklich eine wunderbare Eigenschaft des Körpers, dass wir in Notzeiten von den Reserven sozusagen zehren können. Dann gibt es noch ein religiöses Fasten, beziehungsweise schauen wir uns noch vorher die Geschichte an. Die Geschichte des Fastens in China ist bekannt schon vor 2.000 bis 3.000 Jahren das Fasten auch als Heilmittel verwendet. Dann bei den Ägyptern ist es bekannt, dass sie gefastet haben, auch die Griechen. Und ganz besonders Hippokrates, 460 vor Christus, war bekannt, dass er auch das als Heilmittel eingesetzt hat. Dann natürlich verschiedene Religionen und vor allem im Mittelalter die Klöster. Da war das auch sehr bekannt, auch die Hildegard von Bingen stellte Fasten als ein wichtiges Heilmittel dar. Und wir wollen als nächstes betrachten, was die Bibel dazu sagt zum Fasten. Hier wissen wir, dass Jesus 40 Tage gefastet hat. Paulus aß und trank 3 Tage nichts, hatte eine dramatische Begegnung gehabt mit Jesus. Und hat damals eben 3 Tage und 3 Nächte gefastet. Jesus lehrt auch in der Heiligen Schrift, dass böse Geister durch Fasten und Beten ausfahren würden. Und von der Geschichte her wissen wir, dass Königin Esther auch 3 Tage mit dem ganzen jüdischen Volk gefastet und gebetet hat, Tag und Nacht, weil es auch um eine sehr dramatische Situation gegangen ist, um das ganze jüdische Volk, das ausgerottet werden sollte. Und so haben Menschen immer wieder zu Gott gerufen, geschrien, gebetet, gefastet, um auch Antworten zu erhalten. Auch Daniel fastete und betete für sein Volk in Daniel Kapitel 9. Hier ging es ja auch dann darum, die 70 Jahre, die prophetischen 70 Jahre waren um und er hat einfach ganz besonders von Gott jetzt eine Antwort haben wollen und er hat auch zur Buße aufgerufen, er hat selbst auch Buße getan und er hat gewusst, jetzt fängt eine neue Ära an und die 70 Jahre sind, diese prophetischen 70 Jahre sind jetzt vorbei und er möchte eine Antwort von Gott und er hat sich vor Gott gedemütigt. Also im geistlichen und spirituellen Bereich bedeutet Fasten auch Gott zu suchen, Antworten zu erbitten von Gott, gerade in schwierigen Situationen. Und dass man sich eben vor Gott gedemütigt hat. Wie ist nun das Heilfasten entstanden? Das ist auch die nächste Frage. Früher war es mehr im geistlichen Bereich, dass man gefastet hat. Und ab dem 19. Jahrhundert wurde also das Fasten auch für medizinische Zwecke entdeckt. Der erste, der damit begann, war ein Amerikaner, dann ging das auch in Europa mit Dr. Birkhabenna, mit dem Buchinger Fasten voran, dann gab es eben die Schrotkuren und auch die Meierkuren wurden dann sehr bekannt. Und da gibt es viele Kliniken, viele Fastenkliniken, die heute noch mit diesen 4 verschiedenen Fastenarten arbeiten. Was ist nun Heilfasten? Hier gibt es also mehrere wertvolle Aspekte über das Fasten. Und zwar, man bezeichnet es auch als Königsweg der Heilkunst. Es ist, man kann es also ein paar Tage machen, es ist ein kurzes oder ein längeres Fasten, dass man nichts isst, dass man nur Flüssigkeit zu sich nimmt und dass man damit auch eine Reinigung der Körpersäfte erreicht. Es ist ein Reinigungsprogramm, es ist auch ein Leben aus den Reserven und es ist auch eine Operation ohne Messer. Also es sind mehrere Aspekte, die sich uns hier zeigen. Man sollte auch beim Fasten nur ein leichtes Bewegungsprogramm durchmachen und keine größeren Wanderungen oder sportlichen Anstrengungen. Der Körper lebt jetzt von den Depots, aus den Depots. Und auch ein Aspekt ist, eine Person darf nicht gezwungen werden zum Fasten, es muss ihr freiwilliger Entschluss sein. Was ist nun kein Heilfasten? Also nur am Freitag kein Fleisch zu essen, wäre also kein Fasten in dem Sinn, also kein Heilfasten. Auch nur weniger zu essen ist auch kein eigentliches Fasten. Und Entbehrung und Mangelleiden ist auch schon kein Heilfasten. Auch hungern sollte man nicht und auch nicht zum Abspecken benutzen, das Fasten. Was passiert, wenn man glaubt, ja, ich muss jetzt schnell abnehmen und deshalb 3 Wochen womöglich fasten, dann ist das ein fataler Fehler, denn die meisten, und ich kenne sehr viele, die, nachdem sie so ein Fasten durchgeführt haben, auch auf 3 Wochen oder 4 Wochen, dass sie dann sehr, sehr stark zugenommen haben und 3-mal so viel womöglich zugenommen haben, als abgenommen haben. Und das passiert deshalb, weil der Stoffwechsel, der Grundumsatz sich umstellt, er wird erniedrigt und dann nimmt man noch mehr Kalorien auf und speichert sie als vorher. Und das ist ein ganz, ganz fataler Fehler. Ich möchte jetzt ein paar Aussagen einer Pionierin auf dem Gebiet der Gesundheit bringen, denn vor über 100 Jahren hat Frau Weidt ein paar Aussagen dazu gemacht, was man im Krankheitsfall tun soll. Und hier möchte ich diese Zitate vorlesen. In Krankheitsfällen hilft uns die Natur wieder zu gesunden, wenn wir kurze Zeit nichts essen und anschließend nur einfache Kost in bescheidenen Mengen zu uns nehmen. Wenn wir dann ein oder zwei Monate im Essen Mäßigkeit üben, könnten sich viele Leiden von alleine bessern. Also wir können diesen Aspekt jetzt in das Fastenthema sehr gut hineinnehmen, denn wir sehen hier, gerade im Krankheitsfalle ist es also ganz, ganz wertvoll, kurze Zeit nichts essen. Also das wäre jetzt dieser Aspekt des kurzen Fastens. Und dann eine längere Zeit, einfache Kost in bescheidenen Mengen zu uns zu nehmen. Ich werde also diese Aspekte immer wieder auch einfließen lassen und zeigen, dass es eben verschiedene Formen gibt, wenn man jetzt besonders aus gesundheitlichen Gründen fastet. Und wir wissen es ja auch aus der Tierwelt, dass Tiere, wenn sie krank werden, nichts fressen. Sie ziehen sich zurück und sie fressen nichts mehr. Und hier haben wir eben den Aspekt des kurzen Zeit nichts essen, dann einfache Kost in bescheidenen Mengen und dann ein oder zwei Monate im Essen Mäßigkeit üben. Und das Ergebnis ist dann, viele Leiden könnten sich von alleine bessern. Und das ist schon eine wirklich sehr, sehr gute Nachricht. Und dann geht es weiter mit diesen Zitaten aus Spiritual Gifts. Wenn die Schlacken des Körpers nicht ausgeschieden werden, nimmt das Blut sie wieder auf und lagert sie in den Organen ab. Die Natur versucht jetzt, sich der giftigen Stoffe des Körpers zu entledigen, indem sie Fieber und Entzündungen hervorruft. Also wir hören hier zum ersten Mal dieses Wort Schlacke und darauf werde ich dann am Ende noch ein bisschen eingehen. Aber es hat immer etwas auch mit Entschlackung zu tun und wir sehen hier durch dieses Zitat, dass der Körper, wenn diese Schlacken nicht ausgeschieden werden, sie wieder aufnimmt und in die Organe ablagert. Und jetzt versucht der Körper das über den Weg der Entzündung und auch durch Fieber auszuscheiden, loszuwerden, sich dessen zu erledigen. Und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Aspekt, was die Krankheiten betrifft. Und deshalb ist auch Fasten, Reinigen, Entschlacken ein ganz wertvolles Heilmittel. Ein weiteres Zitat aus diesen Unterlagen von Ellen White: Würden die Betroffenen selbst dann die Natur durch den Gebrauch reinen Wassers unterstützen suchen, könnte vielem Leid vorgebeugt werden. Also das heißt, Wasser spielt auch eine Rolle. Das ist eines der Heilmittel, gesund werden, gesund bleiben, ist ja der Überbegriff jetzt dieser Gesundheitsserie und besteht eben aus 8 Heilfaktoren und einer davon ist Wasser. Und hier können wir Wasser innerlich verwenden und Wasser äußerlich. Also Wasseranwendungen spielen eine große Rolle, dann im Heilungsgeschehen und auch innen den Körper mit Wasser oder auch mit Tees zu reinigen und eben auch eine Entschlackung und Reinigung herbeizuführen. Also hier geht es darum, das Heilmittel Wasser einzusetzen. Und dann schreibt sie weiter: Viele versuchen jedoch nicht, die Schlacken des Körpers auf diese Weise auszuscheiden. Sie nehmen weiter Gifte auf, die den Zustand noch mehr verschlimmern. Und wenn wir das jetzt umsetzen auf die heutige Zeit, wo die meisten Menschen, wenn sie krank sind, Medikamente nehmen, die Nebenwirkungen haben, können wir also auch diese Aussage hier anwenden, dass sich eben der Zustand nur noch verschlimmert, wenn man jetzt nicht diese natürlichen Heilmittel einsetzt und nicht darauf achtet, dass es eben zu einer Ausscheidung kommt. Und dann kann sich diese Krankheit so nicht nur verschlimmern, sondern auch verlagern, ne, dass andere Organe betroffen werden können. Und so, muss ich sagen, sind das wirklich sehr wertvolle Aussagen, die wir hier in den Unterlagen und Büchern von Ellen White finden, die auf die heutige Zeit sehr gut anzuwenden sind. Und wir wollen jetzt ein paar Arten des Fastens betrachten. Da gibt es als erstes das Intervallfasten. Das ist ja auch sehr bekannt geworden in den letzten Jahren. Und es ist eigentlich eines der wertvollsten Möglichkeiten des Fastens, dass man neben der Arbeit machen kann, dass man täglich einbauen kann. Und bei diesem Fasten isst man dann ab 17 Uhr nichts mehr. Und wenn wir jetzt das Wort Frühstück auf Englisch hernehmen, na, das heißt ja Breakfast, so sehen wir, dass eigentlich die Nacht schon so ein Fasten darstellt. Aber wenn wir am Abend sehr viel Schweres essen oder die Hauptmahlzeit am Abend in uns hineinschlingen, dann ist dieses Breakfast oder diese Fastenzeit der Nacht, findet dann nicht statt. Denn der Körper muss jetzt die ganze Nacht schwer arbeiten. Er hat nicht die Möglichkeit, sich zu erholen. Und in der Nacht werden eben die Zellen repariert, es wird der Körper entgiftet und die Verdauungsorgane können sich jetzt etwas ausruhen. Die Leber ist sehr beschäftigt auch in der Nacht. Und so nach Mitternacht laufen praktisch die Hauptentgiftungsprozesse. Und so ist dieses Intervallfasten, wo man praktisch ab 17 Uhr nichts mehr isst, eine sehr, sehr wertvolle Gesundheitsmaßnahme. Und ich weiß von vielen, vielen Personen, die das praktizieren haben, die das begonnen haben zu praktizieren, dass sie wirklich eine gewaltige Gesundheitsverbesserung erlebt haben. Und ich persönlich praktiziere das schon seit 22 Jahren. Durch mein chronisches Leiden, das mit 34 Jahren begonnen hat, habe ich auch durch diesen Weg erleben dürfen, dass sich meine Gesundheit sehr stabilisiert hat und wirklich gewaltig verbessert hat. Das wäre also jetzt zum Intervallfasten, wo man so ungefähr 16 Stunden nichts zu sich nimmt und ja eigentlich jede Nacht eine Fastenzeit sein sollte. Dann haben wir das Basenfasten. Da isst man dann sozusagen ein paar Tage oder auch länger, isst man dann nur basische Lebensmittel, das heißt also mit einem sehr hohen Basenwert. Das wären jetzt Obst und Gemüse und Kräuter. Dann gibt es natürlich auch beim Getreide gibt es die Hirse, die eher im basischen Bereich ist, und bei den Nüssen die Mandeln. Also da achtet man dann darauf, dass die Lebensmittel alle basisch sind. Und dieses Basenfasten führt eben auch dazu, dass unser Körper entsäuert wird. Dass Säuren sich herauslösen und auch ausgeschieden werden, wenn wir dabei genug trinken. Und dieses Basenfasten kann man ganz sicher also eine Woche oder zwei Wochen durchführen. Das ist auch möglich, dass man es während der Arbeit durchführt, wenn man jetzt keine schwere körperliche Arbeit hat. Und dann gibt es als nächstes noch das Teilfasten. Beim Teilfasten isst man entweder nur eine Mahlzeit oder wie beim Intervallfasten auch nur zwei Mahlzeiten und hat dann auch genügend Abstand zwischen den Mahlzeiten und auch wiederum, dass die ganze Nacht auch so eine Fastenzeit ist sozusagen. Ja. Auch Rohkosttage kann man als Teilfasten einsetzen, dass man nur einige Wochen, das kann man also mehrere Wochen machen, nur Rohkost isst, was ja auch einen sehr hohen Effekt hat an Heilungskraft, weil hier der Körper, vor allem Rohkost, wird schneller verdaut und der Körper eben die Enzyme auch in hoher Menge erhält, weil eben durch das Erhitzen die Enzyme absterben. Und in der Rohkost habe ich natürlich nicht nur die Enzyme, sondern sehr viele Phytochemikalien und sehr viele Vitamine, die ich hier in purer Form dem Körper zuführen kann. Was bei sehr vielen Leiden natürlich eine wunderbare Auswirkung hat. Und da kann man viele Bücher darüber lesen und viele Erfahrungsberichte. Dann ein ganz interessanter Aspekt ist auch beim Fasten, dass es zu einer zellulären Selbstreinigung kommt. Man bezeichnet das auch als Autophagie. Das heißt, wenn man 14 bis 16 Stunden des Fastens einsetzt. Und das ist wirklich eine wunderbare Möglichkeit, den Körper zu einer Gesundung zu bringen, wenn man eben bedenkt, dass die Gesundheit bei der einzelnen Zelle beginnt. Wir haben also die 5 Bedürfnisse der Zelle schon in unseren Vorträgen besprochen. Das erste Bedürfnis der Zelle ist Sauerstoff, das zweite Wasser, das dritte die richtigen Nährstoffe und dann auch eine gute Verdauung und das Fernhalten von giftigen Substanzen. Und aus diesem Grund fängt eben der Heilungsprozess bei der Zelle an und Fasten unterstützt das, vor allem durch diesen Autophagieprozess, dass die Zelle einen Selbstreinigungsmechanismus hat. Und vor allem nach 48 bis 72 Stunden Fasten erreicht dieser Prozess die höchste Wirkung. Hier beginnt dann die Zellregeneration. Und das sind also ganz, ganz wichtige Tatsachen. Und wenn man das weiß, dann kann man sich das auch zu Nutzen machen. Und da gibt es auch Kliniken, die mit ausgebildeten Ärzten in diese Richtung arbeiten und es auch zu vielen Heilungen kommt und zu einer gewaltigen Gesundheitsverbesserung. Aber wir machen ja heute die Information für Sie zu Hause, dass Sie auch wissen, dass Sie zu Hause das durchführen können, wenn Sie eben auch die richtige Information haben und sich damit auch beschäftigen können und das Verstehen, diesen Prozess auch verstehen lernen. Fasten reinigt nämlich unser Blut und unsere Körpersäfte. Gesundes Blut fördert also unsere Gesundheit und dies wiederum erhält uns einen gesunden Geist und einen gesunden Körper. Es ist also Fasten ein ganzheitliches Programm und es geht um die Reinigung der Körpersäfte. Und da gibt es einen Bibeltext, der uns schon zeigt, dass das Leben des Fleisches im Blut ist. Also unser Blut spielt hier eine ganz, ganz große Rolle und nun wollen wir die Qualität des Blutes betrachten. Das hängt jetzt ganz davon ab, also die Qualität unseres Blutes hängt davon ab, welche Nahrung wir essen, welche Fettmenge wir essen, dann auch die Trinkmenge, wie viel ich trinke und was ich trinke, dann aber auch die Beschaffenheit der Verdauungssäfte, ob das Blut dickflüssig oder dünnflüssig ist. Und das Erstaunliche ist eben, dass die meisten älteren Menschen eine Blutverdünnung einnehmen müssen, weil ihr Blut zu dickflüssig ist. Warum ist es zu dickflüssig? Heute bestimmt die Industrie unsere Nahrung und dadurch ist das in Vergessenheit geraten und kaum ein Mensch weiß noch den Zusammenhang, wie wichtig es ist, die richtigen Nährstoffe essen. Und ich betone dann immer auch die Bibel als Gesundheitsbuch, weil dort schon im ersten Buch Mose 1,29 steht, welche Nahrung Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Später ist natürlich schon das Fleisch dazu gekommen, aber die ursprüngliche Nahrung war rein vegetarisch. Und auch im ersten Buch Mose Kapitel 3 sind die Kräuter oder das Kraut auf dem Felde dazu gekommen, zum Speiseplan der Menschen. Und auch vor allem, wenn wir jetzt die Zeit des Paradieses hernehmen, da hatten ja die Menschen keinen Stress. Und später dann durch den Sündenfall ist dann eben der Stress dazu gekommen für die Menschen. Und auch das hat Einfluss auf die Beschaffenheit unseres Blutes. Und heute kann bei den Menschen das Blut wirklich in einem Zustand sein wie ein Ketchup, so dickflüssig. Und wir wissen, wenn eine Erythrozytenstarre eintritt, dann tritt bald der Tod ein. Das heißt, die Beschaffenheit des Blutes spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für unsere Gesundheit. Und das wollen wir auch jetzt noch ein bisschen näher betrachten. Aber es gibt auch noch ein biblisches Thema, das wichtig ist, nämlich im 3. Mose Kapitel 11 hat Gott ganz klar gezeigt, welche Speisen wir essen sollen und welche nicht, dass Speisen eine Verunreinigung unserer Körpersäfte herbeiführen. Und deshalb hat Gott gewisse Speisen verboten, die unseren Körper verunreinigen. Also wir sehen, es ist eigentlich Fasten und die Körpersäfte zu reinigen, auch ein geistliches Programm. Es ist ein Reinigungsprogramm, ein Gesundheitsprogramm und für uns Menschen einfach immer wichtiger geworden, nachdem sich die Menschheit von den Plänen Gottes sehr weit entfernt hat. Ob das jetzt der Ernährungsplan ist, ob es der Lebensstil ist, die Menschen haben sich sehr, sehr weit davon entfernt und deshalb haben wir auch heute einen sehr schrecklichen Gesundheitszustand. Ja, und wir wollen jetzt die Darmsäfte betrachten, die auch eine Rolle spielen. Das heißt, gute Darmsäfte fördern ein gutes Blut. Und der Verdauung kommt hier eine ganz große Schlüsselstellung zu. Das heißt, Verdauungsstörungen, entweder vom Magen, vom Darm, von der Leber, führen zu einer Verschlechterung der Darmsäfte und auch dann des Gesundheitszustandes. Also die Darmsäfte spielen eine große Rolle und vor allem auch Verdauungsstörungen oder auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also die spielen da auch hinein. Und jetzt wollen wir noch das Wasser betrachten. Das heißt, warum ist Wasser so wichtig? Unser Körper besteht nämlich zu 75% aus Wasser. Und nehmen wir jetzt den älteren Menschen her, da sehen wir schon, dass es schon etwas weniger ist. Vergleichen wir jetzt das mit einem Baby und mit einem Kleinkind, so sehen wir, dass die ja so einen höheren Wasseranteil im Gewebe haben. Also das Gewebe ist sozusagen saftiger und die älteren Menschen trocknen mehr aus und trinken auch meistens zu wenig. Und das gehört also jetzt schon zum Alterungsprozess dazu, dass wir nicht mehr so viel Flüssigkeit speichern können, auch dass wir mehr Falten bekommen. Aber was wir jetzt noch sehen, ist hier, dass das Gehirn sehr viel Flüssigkeit benötigt, nämlich 85%. Und hier sehen wir, dass das auch natürlich mit dem Denken zusammenhängt. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, als ich anfing, also mich mit diesen Themen mehr zu beschäftigen, habe ich diese Erfahrung gemacht, dass ich einmal dann zu wenig Wasser getrunken habe und musste also sehr viele Stunden am Computer schreiben und habe einfach ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ne? Und das ist mir eben deshalb aufgefallen, wie sich das auf das Gehirn auswirkt, auf unser Denken und auch auf unsere Leistungsfähigkeit des Gehirnes. Ja, unsere Körpersäfte spielen eine sehr große Rolle, ob sie rein sind oder verunreinigt sind. Und auch das Aussehen spielt hier eine Rolle. Man kann es oft an der Hautbeschaffenheit schon feststellen und auch an der Frische des Aussehens, ob eben diese Körpersäfte in einem guten Zustand sind. Und da gibt es eben eine Aussage, die heißt, unsere Körpersäfte sind so jung und so gesund, wie es unser Blut und unsere Körpersäfte sind. Davon haben wir genau circa 15 Liter. Und die wollen wir uns jetzt anschauen. Also es geht um die Körpersäfte, es geht darum, dass wir diese Zusammenhänge verstehen, dass hier eben sich viele Abfallstoffe einlagern können im Gewebe und eben in den Körpersäften vorhanden sein können. Und deshalb kommt der Reinigung der Körpersäfte eine ganz, ganz große Schlüsselstellung zu. Wir haben eben 15 Liter dieser Körpersäfte und wir schauen uns jetzt diese Körpersäfte dann genauer an. Aber vorher noch die Veränderungen an den Körpersäften bringen eben auch Veränderungen an den Zellen. Weshalb? Und das hat dann wieder Auswirkungen auf die Organe. Körpersäfte stehen nämlich mit der Zellflüssigkeit in einem beständigen Austausch. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, wie ich schon gesagt habe, dass auch die Autophagie der Zelle eine wichtige Rolle spielt, aber auch die Reinhaltung der Körpersäfte. Und jetzt schauen wir uns diese verschiedenen Körpersäfte an. Da haben wir als erstes das Blut mit 5 Liter, die Farbe ist rot. Dann haben wir die Lymphe, die macht 2 Liter aus und ist eine farblose Flüssigkeit, außer die Darmlymphe, die ist milchig. Dann haben wir den Speichel, 1,5 Liter. Dann haben wir den Magensaft, 2,5 Liter. Dann die Galle mit 0,5 und 1,5 Liter. Und auch den Bauchspeicheldrüsensaft mit 0,7 Liter. Und 3 Liter den Darmdrüsensaft. Das heißt also, wenn wir genügend trinken, produzieren wir auch besser diese Verdauungssäfte und diese Darmdrüsensäfte, all das, was wir benötigen, damit eben eine gute, auch der Speichel ist sehr wichtig, damit die Nahrung gut durchspeichelt wird und damit eben die Nahrung dann gut aufgearbeitet und aufbereitet werden kann von den Verdauungssäften. Und da haben wir ja sehr viele. Wie gesagt, dann noch das Blut und die Lymphe und dann diese große Menge an Verdauungssäften. Wenn wir nicht genug trinken, dann fehlt uns auch diese Flüssigkeit. Ne? Und dann kommt es auch zu einer stärkeren Eindickung, dann womöglich auch des Speisebreis und des Kots. Und wir haben dann auch viel eher eine Stuhlverstopfung. Ne? Hier sehen wir also all diese Zusammenhänge. Und wie gesagt, unsere Körpersäfte stehen direkt mit den Zellen in Verbindung und spielen eine große Rolle, ob unsere Organe gesund bleiben können. Jetzt interessiert es uns natürlich, was hat jetzt einen Einfluss auf unsere Körpersäfte? Natürlich in erster Linie die Nahrung, die wir essen. Dann aber auch Blutverlust, dann auch Wasserverlust durch Dehydration, also durch Mangel, durch Wassermangel, dann auch durch Ödeme, wenn man Wasseransammlungen hat, das Wasser wird nicht mehr ausreichend ausgeschieden, dann auch durch eine Gelbsucht und bei einer Leberentzündung oder auch durch Eisenmangel eine Blutarmut, auch das hat einen Einfluss auf unsere Körpersäfte, dann auch eine Blutvergiftung, eine Sepsis hat einen Einfluss, dann vor allem eine chronische Selbstvergiftung vom Darm her, eine chronische Selbstvergiftung durch Alkohol, Nikotin, Bohnenkaffee und so weiter. Also all das hat Einfluss auf unsere Körpersäfte. Und wenn wir darauf achten wollen, dass wir eine gute Beschaffenheit unserer Körpersäfte haben, dann sollten wir auf diese Punkte ganz besonders Acht haben. Vor allem auch das Richtige zu essen. Also Fasten hat einen Einfluss auf unsere Körpersäfte und ist eine wunderbare vorbeugende Gesundheitsmaßnahme bei akuten Entzündungen und bei chronischen Leiden. Und es ist ganz interessant, dass jede Itis-Erkrankung, ne, wenn wir jetzt schauen, es heißt Rhinitis, Arthritis, es heißt Sinusitis, es heißt Otitis. Ne? Die Itis-Erkrankungen sind Entzündungserkrankungen und jede Itis-Erkrankung ist ein Schrei unseres Körpers nach reinerem Blut. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Tatsache. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es auch leichter, diesen Weg der Reinigung der Selbstheilungskräfte zu gehen oder dieser Körpersäfte zu gehen, dass eben diese Maßnahmen eine Gesundung, eine raschere Gesundung herbeiführen. Ob das jetzt ein grippaler Infekt ist, ob das irgendein Abszess ist, der sich gebildet hat oder sonst eine akute Entzündung, können wir durch diese Maßnahmen, vor allem auch durch das Fasten und Reinigen, eine sehr schnelle Gesundheitsverbesserung erleben. Ich habe das ja auch in anderen Bereichen, wo ich über Gesundheitsthemen gesprochen habe, schon erwähnt, wie wunderbar man mit den natürlichen Heilmitteln arbeiten kann und nicht wegen jeder kleinsten Kleinigkeit zu einem Arzt gehen müsste. Dann wären eben auch die Warteräume nicht so überfüllt und unser Gesundheitssystem nicht so überlastet. Wohin gelangen jetzt diese Abfallstoffe? Sie werden an Eiweiß und Fett gebunden und eingelagert. Wir haben eben gehört, dass eben Verunreinigungen und dann im Gewebe bleiben, in den Körpersäften bleiben und dann abgelagert werden, nämlich an den Gefäßen. Hier kommt es dann zu der Bildung von Plaques oder eben zu Verkalkungen über einen längeren Prozess hinweg. Und dann im Gewebe, da haben wir dann die rheumatischen Erkrankungen und auch im Darm kommt es zu kann es zu Ablagerungen kommen und zu Verkrustungen des Darms. Und was jetzt ganz wichtig ist, Einlagerung in den Fettzellen. Der Körper deponiert also Abfallstoffe auch in die Fettzellen und jeder Übergewichtige kann praktisch 30 Kilo Müll in seinen Zellen mit sich herumtragen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich der Selbstreinigungsprozess des Körpers. Der Körper hat Selbstreinigungsmaßnahmen, die wir uns jetzt genauer betrachten, auch in Bezug dann zur Krankheit. Das heißt, der Körper reinigt sich selbst über die Monatsblutung. Und sie kann also übelriechend sein, sie kann verstärkt oder verlängert sein oder es können sogar klumpige Abgänge sein. Das heißt, über die Monatsblutung kann der Körper eine Ausscheidung herbeiführen. Das sind Selbstreinigungsmaßnahmen des Körpers. Dann auch ein Ausfluss aus der Scheide ist ein Reinigungsprozess des Körpers. Dann, wie schon vorher erwähnt, Entzündungen und Eiterherde sind ebenfalls eine Selbstreinigungsmaßnahme unseres Körpers. Dann auch eine vermehrte Tränenflüssigkeit. Es kommt zum Verkleben der Augen und auch zu entzündenden Augen. Dann blutende Hämorrhoiden sind ebenfalls so ein Prozess der Selbstreinigung. Dann Schnupfen und Husten, wenn viel Schleim gebildet wird. Der Körper versucht jetzt über diesen Weg eine Ausscheidung herbeizuführen, eine Selbstreinigung als erstes herbeizuführen. Aber auch Durchfälle gehören in diesen Bereich und auch Hauterscheinungen. Also Erscheinungen auf der Haut, Entzündungen auf der Haut, Geschwüre, die aufbrechen, sind ein Selbstreinigungsprozess. Das heißt, der Körper versucht jetzt über diese Wunde dann eine Ausscheidung herbeizuführen. Ich habe das selbst in der Hauskrankenpflege sehr viel erlebt, dass eben Wunden kaum mehr geheilt sind. Und wenn dann die Wunden zugegangen sind, dann sind eben andere Krankheiten wieder verstärkt aufgetreten. Also der Körper versucht jetzt, das loszuwerden. Über Beingeschwüre auch, über Ekzeme, über nässende Ekzeme. Und das ist schon ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Und wie ich vorher schon gesagt habe, jede Itis-Erkrankung ist ein Schrei des Körpers nach reinerem Blut. Also die Neuritis, die Arthritis, die Hepatitis, all diese Itis-Erkrankungen sind ein Schrei des Körpers nach reinerem Blut. Und jetzt wollen wir die Krankheitsstadien mit diesen Ausscheidungsphasen betrachten. Es gibt eben 6 Krankheitsstadien. Das heißt, das erste ist die Ausscheidungsphase, dann das zweite die Entzündungsphase, das dritte ist die Verschlackungsphase, das vierte ist die degenerative Phase, dann das fünfte Entartungsphase bzw. das Entartungsstadium und das sechste ist die Krebsbildungsphase. Und wir wollen als erstes die Ausscheidungsphase betrachten. Die ist ähnlich wie die Selbstreinigungsmaßnahmen, aber schon etwas fortgeschrittener. Das heißt, der Körper wird jetzt krank. Das heißt, er geht in die Appetitlosigkeit, er bekommt einen grippalen Infekt und scheidet jetzt sehr viel aus. Er bekommt Husten, Schnupfen, eine Schleimabsonderung, dann Erbrechen oder auch Schwitzen und auch Durchfall können jetzt so eine Ausscheidungsphase herbeiführen als Reinigungsprozess des Körpers. Also das sind alles Reinigungsprozesse des Körpers, wo er schrittweise vorgeht, um eben wieder ins Gleichgewicht zu kommen und immer wieder eben eine Reinigung herbeizuführen. Natürlich spielen auch hier Keime eine Rolle, die sich hier aufsetzen können und dann Entzündungen und Eiterungen verstärken können. Aber grundsätzlich sind Ausscheidungsphasen Reinigungsprozesse des Körpers. Was können wir jetzt eben in dieser Phase tun? Das ist jetzt auch wichtig, weil hier die natürlichen Heilmittel einsetzen, die man also vor über 100 Jahren noch mehr angewendet hat als heute. Heute findet man diese Maßnahmen auf Kuren, also Kuraufenthalte, die ja sehr wertvoll sind, aber eigentlich nicht verbunden mit Fasten. Aber ausleitende Maßnahmen wären jetzt zum Beispiel das Fasten, dann auch die Darmreinigung, also Abführen, dann auch Schwitzmaßnahmen, dann Bäder, Wickel, Packungen, Waschungen und vor allem eben die Darmreinigung. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man das durchführen kann und was man auch zu Hause eben machen kann. Da gibt es eben sogar Heimkolonspülungen, die man durchführen kann oder wie gesagt auch diese Einläufe. Auch eine Heimsauna ist sehr wichtig, dass man zum Schwitzen kommt, aber normalerweise kann man schon mit Bädern sowas erreichen. Dass man eben ein heißes Bad durchführt und dann danach sich ins Bett legt und nachschwitzt. Das wären alles ausleitende Maßnahmen, die wir heute fast vergessen haben, dass wir das zu Hause machen können. Fast jeder möchte dann nur irgendeine Pille schlucken, wenn er Beschwerden hat. Aber mit diesen Maßnahmen kann man sehr, sehr viel erreichen. Also ich habe jahrelange Erfahrung damit, bei mir selber, bei meinen Familienmitgliedern und auch bei meinen Gesundheitsgästen, wo ich eben 10 Jahre bis zu meiner Pensionierung so gearbeitet habe in meinem Haus mit Gästezimmern. Ich hatte im Gästezimmer und habe dann eben hier diese Fasten- und Reinigungsprogramme mit den Gesundheitsgästen durchgeführt und wo sie eben auch immer eine Gesundheitsverbesserung erreicht haben. Und vor allem also bei den ITIS-Erkrankungen kann man ganz, ganz viel erreichen. Wir kommen nämlich jetzt zum zweiten Stadium, zur Entzündungsphase. Was macht jetzt hier der Körper, wenn jetzt die Selbstreinigungsmaßnahmen versagt haben, wenn das nicht funktioniert hat, wenn die Ausscheidungsphase übergangen wurde? Dann kommen wir in das Stadium der Entzündung hinein, der Entzündungsphase. Das heißt, der Körper versucht jetzt über den Weg der Entzündung, der Eiterbildung, der Schleimbildung, des Exudates, also der Ausscheidung, dann durch Ausflüsse, durch Abszesse, auch durch Phlegmonen, durch Angina und durch Hautausschläge eine Ausscheidung herbeizuführen und eine Besserung herbeizuführen. Wir haben das vorher mit dem Zitat von Ellen White schon erwähnt, dass der Körper versucht, über den Weg der Entzündung eine Ausscheidung herbeizuführen. Und wie schon vorher erwähnt, jede Itis-Erkrankung ist ein Schrei des Körpers nach reinerem Blut. Und hier haben wir jetzt diese Entzündungserkrankungen. Das nächste wäre dann, also wir sehen hier auch ein Bild, wie sich hier so Eiterpusteln auf dem Bein gebildet haben und der Körper hier versucht eben diese Abfallstoffe und diese schlechten Dinge loszuwerden über diesen Weg der Ausscheidung. Natürlich pfropfen sich dann auch immer wieder Keime und Bakterien auf, auch Pilze und verschlimmern dann diesen Zustand. Und wir wissen, dass eben durch den falschen Lebensstil, durch die falsche Ernährung, durch die Überernährung, durch Verdauungsstörungen, durch Wassermangel, durch Bewegungsmangel, deshalb all das eben leichter eintreten kann, dass es zu solchen Erscheinungen kommt und dass eben der Lebensstil als Basis ganz, ganz wichtig ist, mit diesen 8 Heilfaktoren, mit die ich auch in meinem Buch Gesund werden, gesund bleiben beschrieben habe. Diese 8 Heilfaktoren, dieses Lebensstilprogramm ist wirklich Gold wert, wo man am besten vorbeugen kann. Aber wie gesagt, das Fasten ist eben ein Reinigungs- und auch ein Heilungsprogramm, dass man auch hier diesen Prozess der Ausscheidung beschleunigen kann und auch die Heilung beschleunigen kann. Die nächste Phase wäre jetzt die Verschlackungsphase. Wir haben ja gehört, wenn die Schlacken nicht ausgeschieden werden, dann versucht der Körper, das über den Weg der Entzündung loszuwerden. Und jetzt versucht der Körper, diese Schlacken auf Abstellgleise zu setzen und ins Gewebe einzulagern. Es kommt jetzt zur Steinbildung, zu Ödemen, es kommt zu Gichtknoten, es kommt zum Weichteilrheumatismus, zu Myomen, zu Fettansammlungen, zur Arterienverkalkung, zum grauen Star, zur Otosklerose, aber auch zu Leberflecken. Also wir sehen, es ist jetzt nur ein Teil von solchen Verschlackungskrankheiten, die dann bereits sichtbar werden und spürbar werden. Und es wird eben in die verschiedensten Gewebe, werden diese Abfallstoffe eingelagert. Wir wissen also durch Studien, dass bereits junge Menschen, also bei 77% von amerikanischen Jugendlichen, bereits Verkalkungen an den Herzkranzgefäßen gefunden wurden. Und wir haben hier das Bild eben auch einer Arterie. Na, dort kommt es zu Ablagerungen. Am Anfang sind es weiche Plaques, dann wird Kalk mit hineingearbeitet und dann werden diese Gefäße immer steifer und natürlich immer enger. Und wann geschieht eben dann wirklich, dass ein gravierendes Problem da ist, wenn so ein Gefäß zugeht? Ne? Und vorher merkt man jahrelang nichts. Dann sehen wir das Bild mit den kleinen Gelenken, die bereits entzündet und geschwollen sind. Hier sind Ablagerungen, hier sind Entzündungsstoffe, hier sind Abfallstoffe und wie gesagt, dass sich eben Entzündungen bilden. Aber auch Übergewicht gehört dazu. Das heißt, dass man in den Fettzellen ganz, ganz viel dieses Mülls sozusagen ablagert und da kann man Abmagerungskuren so viel machen, wenn man will. Wenn man zu viel schlechte Nahrung zu sich nimmt, dann kann man mit dem Übergewicht nie fertig werden. Das heißt, die richtige Nahrung ist wichtig, aber auch so ein Blut- und Säftereinigungsprogramm ist sehr, sehr wichtig, damit es eben zur Ausscheidung kommt, damit es zur Reinigung der Körpersäfte und auch des Gewebes kommt. Das ist dann schon ein längerer Prozess. Also wenn man bereits diese Veränderungen am Körper hat, braucht es auch schon länger. Bei den Itis-Erkrankungen, bei diesen Entzündungserkrankungen geht es sehr schnell. Aber wenn bereits Einlagerungen stattgefunden haben, dann braucht es immer länger. Es ist ein längerer Heilungsprozess. Und die vierte Phase wäre jetzt die Degenerationsphase mit der Zellschädigung. Also hier haben wir schon einen schlimmeren Prozess. Das heißt, hier können bereits Magen-Darm-Geschwüre auftreten, dann eine Gastritis, eine chronische Gastritis, eine Colitis, dann toxische Leberschäden, Herzklappenfehler, Bronchialasthma, Lymphknotenschwellungen, Osteoporose, Arthrose, Schlaganfälle, Herzinfarkte und so weiter. Und dem ist immer ein jahrelanger falscher Lebensstil vorausgegangen. Und wir müssen rechnen jetzt, wenn man uns bereits in der Degenerationsphase befinden mit der Zellschädigung, dass wir für 10 Jahre falschen Lebensstil 1 Jahr Regenerationsarbeit benötigen. Und es ist eine gute Nachricht, dass es möglich ist. Auch hier kann man Verbesserungen und ein Rückgängigwerden dieser Veränderungen erreichen und sogar eine Gesundung kann man noch erreichen. Das wäre so hier noch möglich, aber es ist ein längerer Prozess und er kann sogar ein paar Jahre dauern. Das heißt, dass man dann wirklich öfters eben so eine Fastenwoche macht und dass man vor allem ganz konsequent diesen Lebensstil durchführt, auf den ich auch noch zu sprechen kommen werde. Also hier in der Degenerationsphase ist bereits die Zellstruktur geschädigt und wie ich immer wieder betone, die Gesundheit fängt eben bei der Zelle an. Und hier, wenn diese Schädigung vorhanden ist, ist ein längerer Genesungsprozess notwendig. Die fünfte Phase ist jetzt das Entartungsstadium. Also hier können wir fast keine Heilung mehr erreichen. Hier sind also schon schwerste Strukturschäden vorhanden und schwerste Organschäden vorhanden. Dazu zählt die Leberzirrhose, die Schrumpfniere, die Multiple Sklerose, der Knochenmarkschwund, Morbus Bechterew, Lähmungen, Erblindungen, Ertaubungen. Das heißt, hier kann meistens nur mehr das Fortschreiten der Krankheit verhindert werden. Aber das ist ja auch eine gute Nachricht, dass man sogar das Fortschreiten der Krankheit verhindern kann. Aber es ist notwendig, hier wirklich konsequent eben diese Maßnahmen dann umzusetzen. Umstellung des Lebensstils, immer wieder eben auch Fasten- und Reinigungsperioden durchzuführen, zweimal im Jahr, und dass man vor allem dieses Lebensstilprogramm lernt mit den 8 Heilmitteln aus der Natur. Und natürlich wissen wir auch, dass Gott Wunder tun kann. Also ich habe von jemandem gehört, der eine schwerste Leberschädigung hat durch Alkohol, durch Drogen, und er hat Jesus angenommen und er ist augenblicklich geheilt worden. Er hat dann bei mir in meiner Schule gelernt, und das ist ja auch ein wichtiger Schritt, dass die Menschen aus ihren falschen Gewohnheiten herausgeführt werden zu einem neuen Lebensstil hin, damit eben diese Organe, wenn Gott sie geheilt hat, dass sie gesund bleiben und nicht wieder durch die falschen Maßnahmen zerstört werden. Das ist also ein ganz wichtiger Schritt. Und so kommen wir jetzt zum letzten Stadium, das ist das Krebsbildungsstadium. Das heißt, wenn ständig ein schlechtes Zellmilieu vorhanden ist. Und wir wissen, dass Krebs in der Hauptsache ab 60 entsteht bzw. sichtbar wird und besonders in dieser Altersgruppe ganz stark im Ansteigen ist. Es erkranken auch jüngere Menschen an Krebs, aber in der Hauptsache die größte Anzahl der Krebserkrankungen ist in diesem Alter zu finden, ab 60 Jahren. Wenn jetzt natürlich über Jahrzehnte ein schlechtes Zellmilieu vorhanden ist, die Zellstruktur geschädigt wurde, jede Menge freie Radikale eben die Zellwand geschädigt haben, dann karzinogene Stoffe eindringen konnten und auch der Zellkern bereits geschädigt wurde und die Zellen beginnen sich ununterbrochen zu teilen. Das heißt, es kommt eben im Zellkern auch zu einer Genschädigung und dann spielen natürlich die Zellwandschädigung eine Rolle durch die freien Radikale und jetzt können eben karzinogene Stoffe in die Zelle eindringen und die haben wir ja genug durch die Umwelt, durch die Nitrosamine, durch die Benzpyrene und vor allem bei den Rauchern. Da sind es jetzt die Benzpyrene und also diese Stoffe, die eben durch das Rauchen in unseren Körper gelangen, durch die Atemluft, dann in den Blutstrom und zu den Zellen und dort auch diesen Krebs begünstigen können. Wir wissen, dass im Raucher am meisten von Krebs betroffen sind. Also ein Drittel der Krebserkrankungen sind auf das Rauchen zurückzuführen. Und hier haben wir jetzt die 4 Hauptverursacher für Krebs. Wenn sich eben die Zellen dann schrankenlos zu teilen beginnen, kann eben das Rauchen die Ursache gewesen sein. durch die ständige Zufuhr auch von Kohlenmonoxid und Teerstoffen, auch von der Nikotinsäure. Dann am zweithäufigsten von Krebs betroffen sind Alkoholiker, dann, weil auch der Alkohol den Körper übersäuert. Und der Krebs also ganz besonders in einem schmutzigen Zellmilieu und auch dort, wo Übersäuerung ist, auftritt. Dann die dritte Gruppe sind die Übergewichtigen, vor allem, wenn sie ständig essen. Es gibt manche Menschen, die essen den ganzen Tag. Die schieben sich den ganzen Tag irgendetwas hinein. Und wir wissen, dass es ja extremes Übergewicht gibt mit über 130 bis 200 Kilo. Ich habe schon Menschen gesehen mit 200 Kilo. Und das ist dann schon sehr, sehr schwierig, von diesem Übergewicht wieder wegzubekommen. Aber der vierte Punkt ist dann Stress und Überarbeitung. Also auch in diesem Bereich sollte man unter Kontrolle bekommen, gerade wenn man jetzt an die medizinischen Berufe durch Covid denkt, ne, die überlasteten Intensivstationen, die überlasteten Krankenhäuser und Personalmangel, jetzt vor allem auch durch Omikron, weil eben auch das Personal erkrankt und Personalmangel vorhanden ist. Und hier sind diese Menschen also chronisch überlastet. Wir werden das erst in den nächsten Jahren merken, die Auswirkungen dieser Corona-Krise. Ob das jetzt eben damit zu tun hat, dass eben das Pflegepersonal sehr viel Stress gehabt hat oder eben Menschen, die eben an Corona erkrankt sind, die aber ihren Lebensstil nicht ändern und eben auch dadurch das Immunsystem geschwächt wurde. Vor allem, wenn ich den Körper ständig übersäure und mein Immunsystem schwäche. Ja, deshalb ist das sehr wichtig, hier über die Gesundheitsvorsorgemaßnahmen Bescheid zu wissen. Und da möchte ich noch darauf eingehen, der erste Punkt der Gesundheitsvorbeugung ist, auf die Reinhaltung der Körpersäfte zu achten, eine naturgemäße pflanzliche Ernährung durchzuführen, einfaches Essen, viel Rohkost, regelmäßig Bewegung zu machen, Vermeidung von Stress und Überarbeiten. Das heißt also, das Lernen einer positiven Lebenseinstellung mit dem Vertrauen in unseren Schöpfer, in die Naturgesetze, in die Gesundheitsgesetze, die er geschaffen hat, das ist die beste Vorbeugung gegen Krebs. Die Krebsvorbeugung Nummer 2 ist, regelmäßige säftereinigende Maßnahmen durchzuführen, Fastentage durchzuführen, Darmreinigung durch Einläufe oder auch Kolonspülungen, Schwitzanwendungen, ausreichendes Trinken von Tees oder frisch gepressten Säften. Das alles können wir als Gesundheitsvorbeugungsprogramm einsetzen und dadurch eben gesund bleiben oder bis ins hohe Alter auch gesund bleiben. Es hat einige Autoren gegeben darüber, die geschrieben haben, zum Beispiel der Dr. Walker, der über 100 Jahre alt geworden ist und das auch praktiziert hat. Er hat auch in sein Gesundheitsvorsorgeprogramm die Darmreinigung mit hineingenommen und auch diese frisch gepressten Säfte, die man ja auch wunderbar zu Hause herstellen kann. Diese sollte man eine halbe Stunde vor der Mahlzeit trinken, denn die werden jetzt sofort in den Körper aufgenommen, in 15 Minuten verstoffwechselt und führen dem Körper wertvolle Antioxidantien, das sind Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, zu. Und diese Antioxidantien sind sehr, sehr wichtig für die Zellreparatur, weil wir ja überall freie Radikale haben, die auf den Körper einwirken. Und deshalb hat unser Schöpfer diese wertvollen Stoffe in die Pflanzenwelt gelegt, damit wir sie uns zu Nutzen machen. Das wäre eine wichtige vorbeugende Maßnahme, genauso wie auch Schwitzanwendungen und ausreichende Flüssigkeitzufuhr. Und natürlich auf Dauer wäre die Lebensstiländerung das Allerwichtigste. Hier benötige ich natürlich auch Hilfe. Denn von falschen Gewohnheiten zu gesünderen Gewohnheiten zu gelangen, ist kein leichtes Unterfangen. Und hier ist wieder das Gebet ein sehr wichtiger Teil. dass wir Gottes Kraft erfahren und wie uns hilft, jetzt wirklich die Ernährung zu verändern, gesündere Lebensmittel einzubauen und vor allem auch jetzt regelmäßig Bewegung zu machen, genügend Wasser zu trinken, auch zur Ruhe, den Körper zur Ruhe kommen zu lassen, auch den göttlichen Ruhetag einzubauen. Da gibt es ja Studien darüber, wie wertvoll dieser siebte Tag ist, den Gott eingesetzt hat, dass dort eben der Stresspegel dann, oder bei Untersuchungen hat man das festgestellt, dass eben die Stresskurve am niedrigsten war. Hat man aber an diesem Tag gearbeitet, war sie am allerhöchsten. Das wäre schon zum Ruhethema, zum Lernen. Dann die Mäßigkeit, sich eben all dieser Genussmittel zu enthalten, die den Körper übersäuern und belasten und die Zellen zerstören. Dann eben genügend Wasser zu trinken, um eine gute Ausscheidung herbeizuführen. Dann eben genügend an die Luft zu gehen. Und das betrachten sehr viele nicht als so wichtig, nämlich diese Sauerstoffaufnahme. Wir wissen gerade bei der Bewegung, dass eben da eine verstärkte Aufnahme von Sauerstoff geschieht, weil ich tiefer atme und auch öfters atme. Und ich selber erlebe das, wenn ich im Sommer stundenlang im Garten arbeite, dass eben dann auch meine Gesundheit viel stabiler wird und ich mich auch viel, viel wohler fühle. Das heißt, diese regelmäßige Sauerstoffaufnahme ist sehr, sehr wichtig. Und dann brauchen wir auch noch das Sonnenlicht. Das kriegen wir gratis dazu, wenn wir im Freien draußen im Garten arbeiten oder uns im Freien aufhalten. Und wir brauchen das Vitamin D für unser Immunsystem. Vitamin D ist ganz, ganz wichtig. Wir wissen, dass wir das über den Winter nur ganz schlecht aufnehmen, weil wenig Sonne ist in unseren Breitengraden. Und so ist es. Und heute sitzen die meisten Menschen nur mehr in Büros vor dem Computer. Früher haben die Menschen viel mehr im Freien gearbeitet und haben dadurch auch genügend Vitamin D aufgenommen. Und heute haben wir diese Vitamin D-Aufnahme nur mehr, wenn wir im Urlaub am Meer sind. Und das ist natürlich viel zu wenig. Da komme ich nicht das ganze Jahr durch mit dem Vitamin D, was ich im Urlaub aufnehme. Also regelmäßig, also man müsste es dann wahrscheinlich im Winter zuführen, das Vitamin D. Ja, dieser Lebensstil erfordert schon einiges an Hilfe, die ich von außen brauche, entweder auch Menschen, die mir zur Seite stehen, die mich immer wieder ermutigen, diesen Lebensstil durchzuführen. Und hier brauche ich auch die Kraft Gottes. Das heißt, die Wiederherstellung des Menschen durch Gehorsam. Und hier ist Christus der Wiederhersteller. Und wir wissen, dass eben der Gegenspieler Gottes, Satan, der Zerstörer der Gesundheit ist, ne? Der die Menschen dazu gebracht hat, sehr viel ungesunde Nahrungsmittel herzustellen, die unseren Körper schädigen. Und die, vor allem auch diese ganzen Genussmittel, ne, die den Körper schädigen. Und jetzt möchte Jesus unser Wiederhersteller sein. Er wird uns helfen, dass wir seine Gesundheitsgesetze, die Lebensgesetze beachten und sie umsetzen, ne? Dass wir danach leben, bis hin zu den 10 Geboten, die ja die moralischen Gesetze darstellen. Und da gibt es einen sehr schönen Bibeltext hier in Sprüche 7,2 erwähnt: Behalte meine Gebote, so wirst du leben. Also das hat etwas, Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber hat etwas mit Gesundheit zu tun, mit Leben zu tun. Und Gott ist der, der diese Gesetze geschaffen hat. Nun wollen wir zum Fasten kommen. Wir wollen ein paar Fragen beantworten. Wer darf überhaupt nun fasten und wer darf nicht fasten? Also Menschen, die an Bulimie leiden, sollten auf keinen Fall fasten, weil das dann dieses Krankheitsbild noch mehr verstärken würde. Dann Schwangere und Stillende sollten nicht fasten. Frisch Operierte ist es auch ganz schlecht. Das würde ich niemals empfehlen. Dann sehr geschwächte Personen sollten nicht fasten, auch nicht kleine Kinder. Dann ältere, geschwächte Personen. Dann Stimmungslabile. Das kann also dann sehr schnell die Nerven angreifen, vor allem das Fasten greift die Nerven an. Dann Diabetiker, da muss man hier sehr aufpassen. weil ja diese, wenn sich jemand Insulin spritzt, kann er dann in eine Unterzuckerung hineinkommen. Also hier darf nicht gefastet werden, wenn man Insulin spritzt. Und dann auch Personen mit blutverdünnenden Medikamenten, weil das Fasten und das Trinken auch dieser frisch gepressten Säfte auch das Blut verdünnt. Das würde dann noch zu einer stärkeren Blutverdünnung führen. Es ist natürlich jetzt ein Unterschied, ob ich nur einen Tag faste. Also ein eintägiges Fasten kann fast jeder machen, aber ein längeres Fasten, vor allem wenn man bereits schwere Veränderungen hat am Körper, gehört so ein Fasten in eine Fastenklinik oder Pension und vor allem mit Personen, die geschult sind, die eine Ausbildung gemacht haben über das Fasten. Also ganz wichtig ist bei Diabetikern, dass man eben an die Unterzuckerungszustände denkt. Hier muss man wirklich ganz besonders aufpassen. Was sagt jetzt noch ein Fastenarzt? Welche Ratschläge gibt er nun? Das heißt, Medikamente sollten weiter eingenommen werden, dann entwässernde Maßnahmen ausgeschlichen werden, weil ja auch beim Fasten eine Entwässerung geschieht. Dann Diabetes Typ 2, der Insulinpflichtige, wie ich schon gesagt, also Typ 1, wo man Insulin zuführen muss, da sollte man ja nicht fasten, aber bei Typ 2, der nicht insulinpflichtig ist, der nur mit Tabletten behandelt wird, da könnte man also die Zuckertabletten absetzen. Aber das muss, wie gesagt, auch kontrolliert werden, die Blutzuckerwerte müssen kontrolliert werden, also hier muss schon eine geschulte Person dabei sein, beziehungsweise ein Fastenarzt. Das wären also die Ratschläge, die unbedingt ein Fastenarzt dann dazu gibt. Und wir betrachten jetzt noch kurz, wozu das Fasten gut ist. Es ist auf jeden Fall für das Immunsystem gut, denn beim Fasten wird ja das Verdauungssystem jetzt geschont, ne? Wird auch der Darm gereinigt. Und das heißt, 70-80% unseres Immunsystems befindet sich im Darm. Und wenn jetzt, und das ist dieses Geheimnis, ne? Wenn ich jetzt eine Darmreinigung durchführe mit Fasten, dann steht also dem Körper dort, wo ihm jetzt Krankheiten vorhanden sind, steht ihm mehr dieses Immunsystems zur Verfügung, das sonst blockiert wird durch die Verdauungsprozesse. Weil eben ganz viel unseres Immunsystems im Darm sich befindet und dort eben auch gebraucht wird. Ne? Also das heißt, Fasten ist gut für unser Immunsystem, auch vorbeugend. Dann eben für die Verdauungsorgane, sie werden endlich einmal entlastet. Und dann auch für die Seele, auch der seelische Bereich erfährt eine Erleichterung. Auch seelischer Müll kann abgeladen werden in dieser Zeit. Und Fasten ist, wie gesagt, ein Reinigungsprogramm. Was passiert jetzt beim Fasten? Es werden die Selbstheilungskräfte aktiviert, die körpereigene Abwehr gestärkt, es wird entgiftet und es kann eben auch eine Begleiterscheinung ist das, eine Gewichtsreduktion mit eintreten und eine Entrümpelung der Seele, wie ich schon vorher erwähnt. Also das passiert alles beim Fasten. Fasten ist eben ein Reinigungsprogramm und eine Stärkung der Selbstheilungskräfte. Wie geht man jetzt voran? Das heißt, es gibt ein 3-Schritte-Programm. Ich reinige und entschlacke meinen Körper. Ich muss dann den Körper aufbauen. Und dann die dritte Phase ist die Änderung des Lebensstils. Ich habe also so 3-Wochen-Programme mit meinen Gesundheitsgästen durchgeführt. In der ersten Woche haben wir gereinigt und entschlackt. In der zweiten Woche haben wir den Körperaufbau gemacht mit einfacher Ernährung, was ich dann im praktischen Teil zeigen werde. Und dann haben sie in der zweiten, dritten Woche dann die Änderung des Lebensstils gelernt. Aber in der ersten Woche haben wir in der Hauptsache eben, wie gesagt, diese Fastentage durchgeführt mit Anwendungen, mit Darmreinigung und sind dann in diese Aufbauphase gegangen und haben dann eben dieses Lebensstilprogramm gelernt. Was ja sehr wichtig ist, und ich möchte auch hier wieder mit einem sehr wichtigen Bibeltext das untermalen. Das heißt, in Matthäus 9, 17, wir können diesen Text medizinisch anwenden, man füllt auch nicht jungen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche kommen um, sondern man füllt jungen Wein in neue Schläuche, so werden die beiden miteinander erhalten. Das heißt also, unsere Darmschläuche müssen gereinigt werden. Sonst können, wenn die so verkrustet sind und verhärtet sind, können sie diese guten Nährstoffe nicht genügend aufnehmen. Und die verrotten dann. Und deshalb ist wichtig, wenn wir jetzt mit einer gesunden Ernährung beginnen, dass wir dann diese Schläuche, unsere Darmschläuche eben vorher reinigen. Ich möchte das veranschaulichen mit einem Erfahrungsbericht einer älteren Dame, die bei mir war, die also kein Fasten durchführen wollte, die einfach jetzt die gesunde Ernährung einfach mitgemacht hat und plötzlich am zweiten Tag ging gar nichts mehr weiter in ihrem Darm. Es stand alles bis ganz nach oben. Es war der komplette Verdauung blockiert und es wurde ihr richtig schlecht dabei. Und ihr Körper, also ihre Gedärme waren grenzenlos überfordert. Und wir haben dann eben einen Fastentag durchgeführt mit Darmreinigung. Und es war ganz interessant, sie hat dann die gesunde Nahrung vertragen. Und deshalb habe ich dann wirklich mit allen Gesundheitsgästen, die bei mir im Haus waren, es ist ja ein Schulungsprogramm, das die Leute kennengelernt haben, habe ich dann dieses Fasten, entweder einen oder drei Fastentage durchgeführt. Und die haben dann alle diese Ernährung wunderbar vertragen. Weil es ja auch immer eine Umstellung ist. Normalerweise braucht es schon ein halbes Jahr, bis die Darmflora sich verändert, bis der Körper das wirklich annehmen kann. Sonst bekommt man sehr schnell Blähungen und eben auch Fäulnisprozesse. Und darauf ist wirklich ganz gut zu achten. Wie sind jetzt die Auswirkungen des Fastens? Wir erleben also eine Erhöhung des Wohlbefindens. Wir verlieren Fett und Gewicht. Es werden die Bandscheiben dadurch entlastet, die Füße und die Gelenke werden entlastet. Man gewinnt neue Lebensenergie, das Herz arbeitet besser und kräftiger. Wir atmen freier, die Lunge kann mehr Sauerstoff aufnehmen. Krankheiten können rascher überwunden werden. Und der Körper baut eben die Schlackenstoffe ab. Der Körper wird entgiftet, die Kanäle der Ausscheidungen werden aktiviert, die Lunge, die Niere, Darm, Haut werden eben auch durch unterstützende Maßnahmen dann begleitet und solche Maßnahmen werden eben durchgeführt und dadurch kommt es eben zu einem wunderbaren Wohlbefinden. Also die meisten sagen, also wie neugeboren durch Fasten, es ist auch von Dr. Lüttner dieses Buch, das diesen Namen trägt, nämlich wie neugeboren durch Fasten. Und das erlebt eigentlich jeder, der diesen Weg der Heilkunst beschreitet. Was passiert in unserem Körper? Ich werde dann beim zweiten Vortrag noch näher darauf eingehen, aber einfach schon als Vorbereitung. Stoffwechselschlacken werden jetzt ausgeschieden. Und durch die Darmreinigung, durch Glaubersalz und auch durch tägliche Einläufe, Glaubersalz gibt man nur einmal, aber dann tägliche Einläufe, kommt es eben zu einer Reinigung unserer Schläuche sozusagen. Und in dieser Phase kann eben der Darm eine sehr dunkle Farbe annehmen und auch penetrant riechen. Das muss man einfach verstehen. Also man sieht es dann förmlich auch an dem Urin, dass da jetzt viel ausgeschieden wird. Und auch der Körpergeruch kann also sehr ekelhaft werden. Man kann also regelrecht unangenehm riechen. Und die Zunge hat einen starken Belag, also wir können es an der Zunge auch erkennen, dass sich hier jetzt diese Stoffe, die sich herauslösen, ablagern, die über die Speicheldrüsen dann in den Mund gelangen und dort zur Ablagerung kommen. Also die Zunge ist stark belebt, das kann jeder selber beobachten, manchmal kann sie sogar schwarz werden oder ganz dunkel werden, je nachdem wie viele von diesen giftigen Substanzen jetzt herausgelöst werden und zur Ausscheidung gebracht werden. In der Nacht kann man schlechte Träume haben, dann Stimmungsschwankungen können auftreten. Also an all das muss man denken, wenn man so eine Fastenkur durchmacht, dass das oft gar nicht so einfach ist. Ne? Und man da schon auch Hilfe benötigt. Ne? Menschen, die einen zur Seite stehen, ermutigen. Und wie schauen jetzt diese Fastenregeln aus? Man isst nichts, man trinkt nur, entweder eben Wasser, frisch gepresste Säfte, Gemüsebrühe, Kräutertees, dann eben Pasen- und Salzbäder kann man durchführen, Waschungen, Schwitzanwendungen, kein Alkohol, kein Nikotin, kein Bohnenkaffee, kein Schwarztee, das ist eine wichtige Fastenregel dann. Wie gesagt, in die Stille gehen, sehr viel Ruhe, sich zurückziehen, keine körperlichen Anstrengungen. Es gibt ja Fastenwochen, wo sie Wanderungen machen, anstrengende Bewegungsprogramme machen. Das würde ich nicht empfehlen, vor allem also wenn Krankheiten vorhanden sind. Und dann werden eben die Kanäle der Ausscheidung aktiviert durch Darmreinigung, durch Massagen, durch Hautbürsten, durch Bäder und so weiter. Also das wären ganz wichtige Regeln, die man da einhält, an die man denken muss und worauf sollte man jetzt besonders achten. Wie schon erwähnt, der Fastende benötigt sehr viel Ruhe. Er braucht also tägliche Reinigungsbäder, warme Duschen oder Dampfbäder, dann eine gründliche Darmreinigung, gründliche Zahnpflege, eventuell auch Holzkohlespülungen oder Ölziehen. Denn es kommt auch zu Absonderungen, übelriechender Absonderungen im Mundbereich. Also auf das ist zu achten. Und wie lang sollen wir jetzt fasten? Es gibt ein eintägiges Fasten, dann kann ich 3 Tage fasten und ich kann auch ein 10- bis 40-tägiges Fasten durchführen. Das heißt, ein eintägiges Fasten kann ich einmal in der Woche einen Tag machen, über einen längeren Zeitraum. Das ist eben ein schonender Prozess. Und die für Anfänger sozusagen, dann 3-tägiges Fasten mit Fastenbegleitung oder ich habe wirklich eine sehr gute Broschüre, wo das angegeben ist, wie man fasten soll. Und eins ist auch wichtig zu beachten, die Autophagie beginnt erst nach 16 Stunden, eben dass die Zelle beginnt, in diesen Selbstreinigungsmodus zu gehen. Und wenn ich das erreichen will, also ich eine tiefgreifende Zellreinigung erlebe, dann ist ein längeres Fasten wichtig, weil das eben erst nach 16 Stunden beginnt. Und 10- bis 40-tägiges Fasten ist dann also für Fortgeschrittene, die schon also Profis sind, die schon Erfahrung haben. Und man macht das ja nicht ständig, man kann das ja auch nicht ständig machen. Es ist am besten, dass man das einmal im Jahr macht. Dann. Oder wie gesagt, 2-mal im Jahr, so eine Woche oder jede Woche einen Tag. Also das empfehlen wir so für die Anfänger auch. Aber was ist jetzt noch zu beachten bei diesen Fastenprogrammen? Es ist ganz wichtig, dass eben diese Giftstoffe gebunden werden. Und da haben wir bestimmte Maßnahmen, die wir damit einsetzen. Das heißt, Mineralien zuführen, da gibt es eben das Basenpulver, was man dazu einnimmt. Man kann auch Lehm innerlich trinken. Und Chlorella sollte man auf jeden Fall dazu nehmen. Und den Gerstengrassaft, Gerstengrassaftpulver, das man auflöst, mit Wasser auflöst und dann trinkt. Man kann natürlich auch Weizengrassaft sich selber herstellen. Aber der einfachere Weg ist es, einfach mit dem Gerstengraspulversaft zu arbeiten, ein Basenpulver einzunehmen oder Lehm innerlich und dann viel trinken. Damit kann man schon auch eine Übersäuerung abpuffern. Wenn jetzt eben aus dem Gewebe sehr viele dieser sauren Ablagerungen herauskommen und auch überhaupt, also was alles hier herauskommt aus dem Gewebe und alles, was abgelagert ist, kann hier dann gebunden werden und eben zur Ausscheidung geführt werden. Deshalb sind dann eben die ausleitenden Maßnahmen sehr wichtig. Ich möchte jetzt zum Schluss eben noch zu der Schlacke, zum Entschlacken etwas sagen, weil Fasten, Reinigen, Entschlacken ist so ein Programm, das zusammengehört und möchte einfach zu dem Begriff Schlacke noch etwas sagen. Schlacke ist immer eine ionisierte Säure. Sie sind eben also aus Säuren entstandene Salze, die der Körper nun bindet. Er muss sie binden, weil sie sonst dem Körper ja auch einen großen Schaden zufügen würden, und braucht dazu Mineralstoffe. Ne? Deshalb führen wir eben auch dieses Chlorella und auch das Basenpulver zu oder auch den Lehm innerlich. Ne? Und ich brauche diese Mineralstoffe, und der Körper holt sich nämlich sonst aus den Knochen und aus den Zähnen. Ne? Und wir sehen ja, dass schon dieser Zahnverfall sehr früh beginnt, denn bei Kindern, weil sie schon eben ihren Körper übersäuern, und dann holt sich eben der Körper diese Mineralien aus den Zähnen, und der Zahnverfall beginnt dann sehr früh. Oder eben auch, dass eben zur Entkalkung der Knochen kommt. Je nachdem, wie viel dieser phosphorhaltigen Säfte die Kinder trinken, kann es schon bei Kindern zur Entmineralisierung kommen. Und natürlich bei älteren Menschen dann die Osteoporose. Also das wäre jetzt einfach Fasten und Entschlacken ein wichtiger Hinweis, dass eben diese Säuren neutralisiert werden müssen und eben auch zur Ausscheidung kommen sollen. Und wir wissen eben, wo diese Säuren herkommen. Diese Säuren kommen durch die Säurebildner, das heißt durch Fleisch, durch Fisch, durch Käse, Eier, alle Nahrungsmittel, die übersäuern, dann die Genussmittel, die übersäuern, wie Alkohol, Schokolade, Bohnenkaffee, Essig übersäuert ebenfalls, Süßigkeiten übersäuern, die süßen Getränke, dann die Zigaretten und auch der Stress. Das sind also die Säurebildner, und die sollten also reduziert werden, die sollten aus unserem Leben verschwinden sozusagen, oder ich schaue, dass ich eben im Säure-Basen-Gleichgewicht bin, dass ich eben 75% Basen zuführe und nur 35% oder 25% der säurehaltigen Lebensmittel. Also wir brauchen beides, aber sie sollen sollen sich ausgleichen. Was passiert jetzt, wenn ich so eine Säureattacke habe? Das tritt nämlich sehr oft auf. Das heißt, ich kann plötzlich einen Muskelkrampf haben, ich kann einen Migräneschub bekommen, einen Rheumaschub bekommen, einen Gehörsturz bekommen, Kopfschmerzen, plötzliche Kopfschmerzattacke oder allgemein eine plötzliche Schmerzattacke. Also das wären so plötzliche Säureschübe, die sich in dieser Form auswirken. Und wie sind die Symptome bei einer chronischen Übersäuerung und Verschlackung? Das heißt, bei mir hat dieser Prozess im Alter von 34 Jahren begonnen, mit Müdigkeit, mit Abgeschlagenheit, mit Schmerzzuständen, Nervosität, Nachtschweiß, Schlafstörungen, häufigen Kopfschmerzen. Darunter leiden so viele Menschen. Dann Darmstörungen, Verdauungsstörungen, Karies, Parodontose, Muskelgelenks, Knochenschmerzen, dann die Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktionen, also Schilddrüsenfunktionsstörungen allgemein, starker Körpergeruch, stumpfes Haar, Haarausfall, Mundgeruch, Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen. Das sind die meisten Probleme, die heute die Menschen haben, ja, durch die Übersäuerung. Und all dem kann abgeholfen werden. Und das ist eben eine gute Nachricht. Was können wir eben durchführen, um einer Verschlackung entgegenzuwirken? Ja, soll man als erstes mal alles weglassen, was Säuren bildet. Ne? Dann auf eine pflanzenbasierte basische Ernährung, überwiegend basische Ernährung zurückgreifen. Dann Kräutertees trinken, Wasser trinken, all das hilft dem Körper gegen diese Verschlackung. Dann basische Hautpflege durchführen, Basenbäder, Basenstrümpfe. Dann kann ich eben mit Chlorella arbeiten, mit Gerstengrassaft. Das kann ich kurmäßig über eine längere Zeit durchführen. Und die meisten Menschen, die das machen, denen geht es schon besser. Das heißt dann auch Schwitzanwendungen, Sauna, Dampfbad. Gibt schon viele, die haben sich zu Hause das eingerichtet, ne, dass sie das regelmäßig durchführen können. Und dann, wie gesagt, die Darmreinigung. Hier gibt es also wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Wie gesagt, ich kann lernen, einen Einlauf durchzuführen. Ich kann auch die Heimkolonspülungen durchführen. Da gibt es jetzt ganz neue Geräte dazu. Also es ist wirklich möglich, selber einiges durchzuführen. Dann kann ich eben mich massieren lassen. Ich kann Bewegung regelmäßig durchführen, Gymnastik. Ich kann eben das Trampolin benutzen. Ich kann Atemübungen durchführen, Tiefatmung und vor allem Stressbewältigung. Stressbewältigung ist auch sehr wichtig. Das heißt, einfach den Menschen, den Körper zur inneren Ruhe bringen. Und auch das muss gelernt werden. Das ist heute in dieser schnelllebigen Zeit nicht so einfach. Und so sind wir jetzt Ende dieses Fastenvortrages angekommen. Ich habe jetzt also gezeigt, was alles, wie der Körper reagiert, was alles jetzt hier in unserem Körper sich abspielt. Und wie gesagt, es ist wichtig, einen entschlackenden Lebensstil zu lernen, ein erhöhtes Wohlbefinden zu erreichen. Und ich möchte dann eben auf den zweiten Vortrag hinweisen, auf die, wo ich dann zwar manches wiederholen werde, also die wichtigsten Sachen, die ich auch jetzt schon etwas gebracht habe, aber möchte auch darauf hinweisen, dass ich auch Broschüren über das Fasten und den Entschlacken geschrieben habe. Und wie gesagt, das ist eine Serie aus Gesund werden, gesund bleiben mit den Heilmitteln der Natur, über die ich ja auch Bücher und Hefte geschrieben habe, über die richtige Ernährung, über die Bewegung, über Wasser, innen, äußerlich, Ruhe, Schlaf, Sonnenlicht, Luft, Mäßigkeit und Gottvertrauen. Das ist ein biblisches Programm, ein göttliches Programm eben mit der Natur. Gott ist ja der Schöpfer der Natur. Und die Bibel außerdem enthält ganz, ganz viele wichtige Aussagen für unsere Gesundheit. Und meine Bücher können Sie auch auf meiner Homepage finden unter www.hoffnungsvoll-leben.at. Und so sind wir jetzt am Ende des Vortrages. Ich verabschiede mich recht herzlich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.